Wir sind in Titus im Kapitel 2 heute Morgen. Sehr herausforderndes Kapitel, wie überhaupt die Pastoralbriefe. Ich denke gerade heute auch wieder so eine Stelle, wenn wir nicht Vers für Vers durch die Bibel gehen würden, würden wir das kaum als Predigttext aussuchen. Ich denke, wird uns herausfordern an der einen oder anderen Stelle. Stell dir vor, du hast ein neues Auto gekauft und du bist dir nicht ganz sicher, wie der Tempomat funktioniert. Und du bist dir nicht ganz sicher, was für ein Öl da eingefüllt werden muss. Und du bist dir vielleicht nicht mal sicher, ob das ein Dieselauto ist oder ein Benzinerauto. Was machst du? Wen fragst du am besten, wie das Ding funktioniert? Besten den Konstrukteur, oder? Den Hersteller, der das Ding gefertigt hat, der es bis ins jede Detail kennt. Er weiß am besten, wie es funktioniert. Und so schauen wir in die Betriebsanleitung, die uns dieser Konstrukteur dankbarerweise mitgegeben hat. Denn aus dieser Betriebsanleitung können wir lernen, wie unser Auto gut und heil funktioniert. Jemand, der gegen die Betriebsanleitung handelt, sagen wir jemand, der an der Tankstelle steht und in sein Benzinauto Diesel tankt, ist der cool oder ist der blöd? Wer ist für cool? Wer ist für blöd? Ja, einstimmig, ist nicht weise, oder? Das zu tun. Jeder, der schon mal falsch getankt hat, weiß es. Also gerade bei einem Diesel, ouch, muss entlüftet werden. Das Ding fährt keinen Meter mehr. Wer ist unser Konstrukteur? Wer hat uns gemacht? Gott? Er hat uns erschaffen? Das heißt, er weiß am besten, wie wir gut funktionieren und wie wir heil funktionieren und auch unsere Beziehungen heil funktionieren. Und das ist sein Herz. Er liebt uns und er will unser Bestes und er will, dass wir absolut heil sind. Und das Coole ist, Gott hat uns sogar eine Betriebsanleitung gegeben, hier die Bibel, die wir in den Händen halten, wo er uns sagt, wie wir heil leben können. Ich frage euch wieder, jemand, der gegen die Betriebsanleitung handelt, ist der cool oder ist der blöd? Wer ist für cool? Wer ist für blöd? Es ist nicht weise, oder? Aber viele Menschen denken heutzutage, sie wissen es besser als Gott, sagen, hey, dieses Buch, das ist so alt, wir leben in einer modernen Zeit, wir sind moderne Menschen, wir wollen alle cool sein. Und irgendwie, ich verstehe es auch nicht wirklich, aber irgendwie denken viele Menschen, es ist cool, gegen Gottes Betriebsanleitung zu handeln, gegen Gottes Wort. Aber eigentlich ist es nicht wirklich cool, es ist eigentlich blöd, oder? Ich meine, du kannst an der Tanke stehen und ich muss hier meinen Benziner nicht mit Diesel betanken. Ich bin cool, ich muss mich nicht an die Betriebsanleitung halten. Ist nicht cool, das ist blöd. Und so, wenn wir gegen Gottes Wort handeln, dann handeln wir gegen unsere Bestimmung. Gegen das, wozu Gott uns geschaffen hat. Und wir handeln gegen oder zu unserem eigenen Nachteil. Und wir tun uns eigentlich selbst weh und anderen weh dabei. Ich behaupte, es ist cool, es ist weise, es ist gut, nach der Betriebsanleitung zu leben. Hört, was Jesus gesagt hat in Matthäus 7. Da hat er gesagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Lebenshaus, das beständig ist, das heil ist, das festgegründet ist und stark ist. Auf der anderen Seite sagt Jesus, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann, auf Deutsch mit einem Blödmann, verglichen werden, der sein Haus auf dem Sand baut. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Und wenn wir uns umschauen, da sehen wir überall Menschen, deren Fall groß ist. Überall Leute, die so richtig auf die Fresse fallen, Schiffbruch erleiden in ihrem Leben, in ihren Beziehungen, schlicht und einfach, weil sie nicht auf Gott hören wollen. Und wie gesagt, wir sind in einem sehr praktischen Abschnitt in Titus 2. Paulus hat zu den älteren Generationen, zu der älteren Generation gesprochen, zu den älteren Männern, zu den älteren Frauen. Und heute wird er zu den jüngeren Frauen und zu den jüngeren Männern sprechen. Also das sind hier im Kontext diejenigen, die noch Kinder zu Hause haben, diejenigen, die noch im Erwerbsleben stehen. Und der Herr wird durch Paulus heute über Rollenverteilung, über Aufgabenverteilung in der Familie sprechen. Und das ist so ein haariger Bereich. Wie gesagt, ich würde nicht drüber predigen, wenn wir nicht Vers für Vers durch die Bibel gehen würden. Das ist so ein Bereich, das für viele ein rotes Tuch ist. Für viele Menschen, auch für viele Christen. Biblische, christliche Familienordnung. Wenn die Bibel uns sagt, dass ein Mann und eine Frau einen Bund fürs Leben eingehen und dass der Vater und der Ehemann der geistliche Leiter der Familie ist und der primäre Versorger seiner Familie und die Ehefrau und Mutter die Managerin und die Erschafferin eines liebenvollen Zuhauses sein soll, was ein Rückhalt ist für ihren Ehemann und ihre Kinder. Es wird von vielen angegriffen. Das wird als uncool angesehen in unserer Gesellschaft. Und wir haben alle möglichen Gegenmodelle entwickelt. Alternative Lebensstile, alternative Familienmodelle. Wisst ihr was? Wir leben gegen die Betriebsanleitung. Wir ernten als Gesellschaft die bittere Frucht davon. Machen uns so umschauen. Die Hälfte aller Ehen gehen kaputt, wenn die Leute überhaupt noch heiraten. Hälfte aller Kids wachsen ohne eine heile Familie auf, ohne Vater, ohne Mutter wirklich. Mütter sind gestresst und bis über ihre Grenzen belastet in ihrer Doppelrolle als Versorger und Alleinerzieher. Wenn man den Statistiken glauben darf, hat fast jeder dritte Deutsche psychische Probleme und wieder überproportional davon Frauen. Menschen sind medikamentenabhängig. Wir haben Kinder, die nach Liebe, nach Aufmerksamkeit schreien und sich irgendwie auffällig verhalten. Und Leute, wenn unsere Familien kaputt gehen, dann geht unsere Gesellschaft kaputt. Denn die Familie ist ja Fundament der Gesellschaft. Und ich habe auf den Camps jetzt letzten Wochen relativ viel seelsorgerliche Gespräche geführt mit den Kids. Und vor allem ging es um Familienprobleme. Und es sind oft herzzerreißende Stories, die man da hört. Ein Junge, ein cooler Junge, hat geweint, weil seine Eltern streiten. Und er so Schiss hat, dass seine Eltern sich auch trennen, wie die Eltern von so vielen anderen. Anderes Kind kennt den Vater gar nicht wirklich. Bei anderen haben sich Vater und Mutter getrennt, jetzt im Herbst. Papa hat eine Freundin. Schwester wohnt bei der Mama, Sohn wohnt beim Papa. Und diese Kinder leiden, diese Jugendlichen leiden darunter. Leute, es ist nicht cool, es ist nicht heil, es ist nicht gut, es ist nicht weiser als Gottes Plan. Wir haben verletzte Frauen, wir haben verletzte Kinder, wir haben verletzte einsame Männer. Das ist der Frucht, das ist die Frucht von unserer Emanzipation von Gott und seinem Wort in unserer Gesellschaft. Frucht von Selbstverwirklichung und von Selbstsucht. Selbstverwirklichung auf Kosten von anderen. kannst die tollste Karriere haben, du kannst das tollste Auto fahren, Ansehen haben, die aufregendsten sexuellen Abenteuer. Aber wenn du abends allein daheim sitzt, mit all deinem Zeug, das du auf Kosten deiner Kinder, auf Kosten deiner Familie angehäuft hast, dann wirst du einsam sein und leer und unerfüllt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Leute gar nicht mehr heimgehen nach der Arbeit, sondern in den Club oder ins Wirtshaus, saufen sich einen an, knallen sich weg mit Drogen, mit Medikamenten vielleicht, berieseln sich mit Fernsehen, amüsieren sich zu Tode, weil es ist unerträglich geworden ist, überhaupt still zu werden und der Realität ins Auge zu sehen. Und wie viele sind an so einem Punkt? Ich möchte sagen, wenn du an so einem Punkt bist, es gibt einen Gott, der dich leidenschaftlich liebt und der dich versteht, der mitfühlt mit dir. Gott, der uns so sehr liebt, dass er Mensch geworden ist. Und Jesus hat für all deine Sünden, für all deine Fehler, für all dein Versagen bezahlt auf dem Kreuz. Deine Schuld bezahlt, ist für dich gestorben. Und er will, dass du deine Schuld bekennst und ihn annimmst und ihn in dein Leben einlädst. Und er möchte dir vergeben und er möchte dich heilen, er möchte einen neuen Anfang, er möchte ein neues Leben schenken. Aber Leute, Selbstsucht ist ein Gefängnis. Selbstsucht ist zerstörerisch. Selbstsucht ist tödlich. Jesus hat uns nicht gesagt, verwirkliche dich selbst. Jesus hat gesagt, stirb dir selbst und folg mir nach. Das ist heiles Leben. Das ist wahres Leben. Ich möchte uns daran erinnern, dass Gott durch den Paulus hier im Vers 1 im Kapitel 2 gesagt hat, dass es gesunde Lehre ist, was wir hier lesen. Es ist gesund. Es ist heil, es ist gut, es ist das absolut Beste, so zu leben, in unserer Familie, auf der Arbeit, in der Gesellschaft. Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er uns lieb hat. Und weil er als unser Konstrukteur am besten weiß, wie wir richtig funktionieren und wie wir heil zusammenleben können. Und ja, wenn wir so leben, wie Gottes Wort es sagt, vielleicht werden wir nicht die coolsten sein in dieser Welt. Aber wen kümmert das? Wirklich, wen kümmert das? Wir wollen danach ringen, heile Familien zu bauen. Nicht coole Familien unbedingt. Heile Familien. Und wir leben vielleicht gegen den Mainstream dieser Welt, aber es ist eine heile Gegenkultur, wenn wir nach Gottes Wort leben. Und ich schäme mich nicht dafür, heil zu leben. Das absolut Beste. Also, mit dem im Hintergrund, lass uns ansehen, was Gott uns jungen Menschen sagt. Und wieder, das ist relativ, ne, alt oder jung. Im Kontext spricht er hier zu Menschen, Familien, die noch Kinder im Haus haben. Junge Familien. Vers 4 hat der Paulus zu den älteren Frauen gesprochen. Die, die die Kinder schon großgezogen haben, und hat ihnen gesagt, sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Und sie sollen die jungen Frauen unterweisen. Also hier sehen wir jetzt gesunde, heile, gute Lehre für junge Frauen. Seid ihr bereit? Damit sie die jungen Frauen unterweisen, Vers 4, erstens ihre Männer zu lieben. Zweitens ihre Kinder zu lieben. Und dann als drittes sagt er, auch die jungen Frauen wie alle Christen sollen besonnen sein. Also nicht impulsiv, leichtsinnig, das ist oft so die Schwäche der Jugend, sondern durchdacht, umsichtig handeln, mit den Konsequenzen im Blick, mit einer ewigen Perspektive. Wir können es uns nicht leisten, uns von dieser Welt mitziehen zu lassen und in dieser Welt, in dieser gottlosen Kultur, in der wir leben, uns ja einfach mittreiben zu lassen, impulsive Entscheidungen zu treffen, uns von unseren Gefühlen treiben zu lassen, unser Gehirn auszuschalten. Nee, wenn wir bestehen wollen, wenn wir gegen den Strom schwimmen wollen, dann müssen wir besonnen sein, besonnen leben. Im Vers 12, hier sagt uns Gott, dass Gottes Wort, Gottes Gnade uns unterweist, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also besonnen. Vierte ist hier keusch oder rein. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es mit anständig. Damit ist nicht nur sexuelle Reinheit gemeint, also kein Sex außerhalb der Ehe, nicht Sex vor der Ehe, nicht Ehebruch, wenn du verheiratet bist. Auch Reinheit in Gedanken. Dass wir uns von Gottes Wort leiten lassen. Nicht von der Bravo. Ich bin geschockt, wie sehr die Mädels von Bravo beeinflusst sind. Die Teenies lesen das fast alle. Krass. Wir Christen wollen nicht von der Bravo oder von der Vogue oder Playboy, was immer, Sex in the City, solchen Dingen beeinflusst sein, sondern von Gottes Wort. Ich glaube, Keuschheit spricht auch davon, wie sich eine Frau kleidet, wie sie sich gibt, ihrem Verhalten Männern gegenüber, dass sie anständig ist eben, keusch, nicht flirtet, nicht irgendwie rummacht, nicht ihre weiblichen Qualitäten so präsentiert, dass sie den Männern den Kopf verdreht. Und unsere Mode heutzutage geht in die Richtung, ne? Es geht weniger darum, Nacktheit zu bedecken, als Nacktheit zu betonen. Blicke, Aufmerksamkeit auf die weiblichen Rundungen zu ziehen. Mit dem Ziel eigentlich, die Männer sexuell anzuregen. Und wir sind optisch ausgerichtet, wir Männer. Und ich sage nicht, dass die Frauen eine Burka tragen sollen oder dass sie sich nicht modisch kleiden sollen. Aber ich denke, Gottes Wort wird uns sagen, in einer Art und Weise, die heilig ist, die rücksichtsvoll ist, die Brüder nicht irgendwie zum Stolpern bringt. Und ich denke, das ist möglich. Ich glaube, es ist nicht angemessen. Es passt nicht, wenn ein christliches Mädel, wenn eine Tochter des Königs rumläuft wie ein Freudenmädchen. Und wieder hier, Paulus sagt, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren. Also ihr älteren Frauen, wenn ihr jemanden gekleidet seht, der was wirklich nicht mehr angemessen ist, dann sollt ihr die sein, die es ansprechen. Idealerweise sollten die Frauen das unter sich regeln, dass gar nicht ich oder irgendein Mann das ansprechen muss. Fünfter Punkt. Der ist wohl besonders beliebt. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Muss man nicht erklären. Sechster Punkt. Gütig zu sein oder freundlich zu sein. Also nicht eine nörgelnde, kritische, zickige, streitsüchtige Frau. In den Sprüchen heißt es, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Macht nicht Spaß, mit so jemandem zusammenzuleben. Muss sich nicht wundern, wenn der Wirt oder der Fußballplatz als willkommene Alternative erscheint. Sechster Punkt. Besonnen zu sein. Wo waren wir? Besonnen zu sein, gütig. Nein, wenn sie und so. Traut sich ja fast nicht mehr, das laut zu sagen heutzutage. Uiuiui. Viele Frauen werden zornig, wenn sie solche Verse hören, besonders wenn sie ihren Mann vorliest. Dr. Louis Talbot, der war ein Pastor in Los Angeles. Und er war ein kleiner Mann, aber ein sehr feuriger Prediger und hatte so einen richtig trockenen Humor. Und er hat darüber gepredigt. Und dann, als er nach dem Gottesdienst am Ausgang stand und die Leute verabschiedet hat, ist so eine große, starke Frau auf ihn zugekommen, mit hochrotem Gesicht, und hat gesagt, Dr. Talbot, wenn Sie mein Mann wären, das, was Sie hier gepredigt haben, das ist abscheulich, das ist abstoßend. Wenn Sie mein Mann wären, dann würde ich Gift in Ihren Tee tun. Und der Talbot hat sie angesehen und hat gesagt, Madam, wenn ich ihr Mann wäre, würde ich ihn trinken. Joja, Aber es ist schwer, über solche Verse zu predigen. Aber mein Job ist nicht, euch zu sagen, was ihr hören wollt, sondern was ihr hören müsst, vielleicht. Nicht menschliche Philosophien, Weisheiten zu predigen, sondern Gottes Wort. Und wir lesen hier nun mal Gottes Wort. Also will ich es nochmal laut vorlesen. Mit Zuversicht, den eigenen Männern sich unterzuordnen. Da haben wir es. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und ja, Gott hat den Vater und den Ehemann zum geistigen Leiter seiner Familie gemacht. Ob es uns gefällt oder nicht, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Plan, Gottes Rolle für den Ehemann. Ich möchte auch, dass wir im Auge behalten, dass er nicht sagt, der Ehemann soll ein Diktator seiner Familie sein oder soll ein Macho sein. Das ist auch unbiblisch. Sondern mit Leidenschaft kommt immer Verantwortung, Verantwortung für das Wohl derer, die du leidest. Und Leiden im Reich Gottes heißt was? Dienen. Jesus hat gesagt, wer unter euch der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Wenn wir das Ganze so verstehen würden, ich glaube, dann würden sich alle Diskussionen und alle Streitereien sehr schnell erübrigen. Ich habe noch nie zwei Leute streiten sehen, wer der Diener sein darf. Nee, ich will der Diener sein. Nee, lass mich doch dir dienen. Kommt selten vor. Meistens streiten wir umgekehrt. Aber Leiden heißt dienen im Reich Gottes. Und im Epheser 5, wahrscheinlich der Stelle, wo Gott am klarsten über die Rollenverteilung in der Familie spricht, sagt Gott zuerst dem Ehepaar gemeinsam, beziehungsweise allen Christen, im Epheser 5, Vers 21, wer mitlesen will, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also jeder Christ, wir alle sind berufen, uns unterzuordnen. Es geht nicht darum, dass sich der eine unterordnet und der andere sich nicht unterordnet. Nee, wir sind alle dazu berufen. Und dann sagt er weiter, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Gemeint ist der Ehemann, ist das Haupt, das heißt der Leiter der Ehefrau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, Männer, ihr seid die geistlichen Leiter eurer Familie. Ja, ihr habt das letzte Wort und die letzte Verantwortung in eurer Familie und für eure Familie. Aber ihr Männer, ihr seid berufen zu lieben. Und wahrscheinlich sagt Gott es, weil unsere selbstsüchtige Tendenz als Männer oft ist, dass wir lieblos sind. Dass wir uns so in unsere Projekte und sind so objektorientiert manchmal, dass wir uns so in diese Dinge rein tigern, dass wir Liebe, Beziehung vergessen. Aber die Männer sind berufen zu lieben, sich selbst zu verleugnen, Frauen aufopfern zu lieben wie Jesus. Und denkt ihr, hat das was mit Unterordnung zu tun? Philipper 2, sagt Gott uns, dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Und dann Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, nicht dran festhielt. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Wurde ein Sklave, wurde ein Diener. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst, erniedrigte sich nochmal. Und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, um uns zu erlösen. Das ist unser Vorbild. Das ist unser Modell. Er, Christus, das Haupt, unser Leiter, das Haupt der Gemeinde. Also leiden und lieben, wie er, heißt, die eigenen Wünsche zurückstellen, mich selbst verleugnen, mich selbst aufopfern zum Wohl des anderen, das Beste suchen für den anderen. Und ja, absolut, der Mann ist der Leiter seiner Familie und seiner Frau. Und die Bibel sagt, sie soll ihm folgen, in allem, was er entscheidet, sagen sie nicht gegen Gottes Wortes. Aber ein Mann, der leidet wie Jesus, wird oft aus Liebe zu seiner Frau seine Wünsche zurückstellen und seine Wünsche den Wünschen seiner Frau unterordnen, dem, was ihr Freude macht. Sogar wenn das heißt, mit ihr einkaufen zu gehen. Wird sie ernst nehmen? Wird ihr viel Freiheit lassen, so wie Gott uns viel Freiheit lässt? Das biblische Bild gibt uns kein Bild von einem Macho oder von einem Diktator, sondern von einem Diener. Und ein Mann, der seine Ehefrau und seine Familie so leidet, wird nicht schwer sein, sich dem unterzuordnen, seine Leidenschaft zu respektieren. Als wären beide Seiten. Die Bibel ist so wunderbar ausgewogen. Es ist so wunderbar heil, was wir in Gottes Wort lesen. Aber ob es leicht ist oder schwer, das ist Gottes Wille für euch, ihr Ehefrauen. Das ist, was Gott hier sagt, sich den eigenen Ehemännern unterzuordnen. Und wisst ihr was, genauso wie Gott es den Männern sagt, dass sie sich unterordnen sollen. Er soll sich seinem Chef auf der Arbeit genauso unterordnen. Vers 9. Und wir alle uns der Regierung unterordnen. Kapitel 3, Vers 1. Also wieder, es geht nicht darum, wer sich unterordnen soll und wer nicht. Nee, wir müssen uns alle unterordnen. Jeder in seinem Bereich. Und wer nicht untergeordnet ist, der ist selber auch nicht glaubwürdig als Leiter. So, jetzt haben wir uns sehr viel Zeit genommen, um einfach eine ausgewogene Sicht für diesen Vers, der sicher den einen oder anderen kitzelt und kratzt, zu gewinnen. Wenn du noch immer ein Problem hast mit dem Vers, dann kann ich nicht wirklich weiterhelfen. Du musst umdenken. Dein Denken, deinen Sinn erneuern. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich denke, wir alle sollten gewillt sein, unsere Rollen auszufüllen als Christen. Egal, was es ist. Egal, was Gott von uns will. Es geht in unserem Leben nicht um uns selbst. Es geht um ihn. Es geht darum, dass wir ihn ehren mit unserem Leben. Es geht in unserem Leben nicht um Selbstverwirklichung, sondern dass wir Jesus verwirklichen in unserem Leben, dass wir ihn sichtbar machen in dieser Welt. Seht hier die Begründung. Die Begründung ist, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Es geht um Gott. Es geht darum, ein gutes Zeugnis für ihn zu sein. Und als Nebenprodukt ist es auch ein Rezept für ein heiliges und glückliches Leben. Wisst ihr was, ich habe noch nie eine wirklich zufriedene, glückliche, erfüllte Feministin gesehen. Und ich hatte es mit sehr vielen zu tun in meiner Studienzeit. Ich würde sagen, die meisten von denen sind verbittert und irgendwie zornig, sind wohl sehr verletzt worden in ihrem Leben. Aber die, die wirklich nach Gottes Plan leben, das sind für mich die beeindruckendsten und die erfülltesten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich bin sicher, er kennt solche Menschen. Menschen, die wirklich heil leben. Heile Familien. Gibt leider nicht mehr viele davon. Aber es ist eine wunderschöne Sache. Und wir sollen und wir können absolut zufrieden sein in der Rolle, die Gott uns zugedacht hat. Er ist der Konstrukteur. Er weiß am besten, wie wir funktionieren. Und er hat uns unsere Rollen auf den Leib geschrieben. Also zusammenfassend, was sagt Gott den jungen Frauen, sollen ihre Männer lieben, sich ihren Männern unterordnen, sollen die Kinder lieben, sie sollen mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein. Wie können wir das zusammenfassen? Ich würde so zusammenfassen, ihr jungen Frauen, die ihr Kinder habt, zumindest die ihr kleine Kinder habt, sollt gute Ehefrauen und Mütter sein. Das ist Gottes Wille für euch. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Priorität für Frauen. Und ich denke, das ist auch das, was Gott in sie hineingelegt hat. Das ist Selbstverwirklichung im positiven Sinn. Das Verwirklichen, was Gott in dein Herz gelegt hat. Im Allgemeinen haben Frauen diesen Traum, dieses tiefe Bedürfnis, eine Ehefrau und eine Mutter zu sein. Das sieht man schon bei kleinen Mädels, die mit Puppen spielen, Mama, Papa, Kind spielen, während die Jungs in der Gegend rumlaufen, rumballern. Da ist was im Herzen einer Frau. Ihre Psyche, auch physisch, ist sie darauf angelegt. Ihr Frauen, ihr könnt alles tun, was wir Männer auch können. Ich würde sagen, vieles besser. Aber es gibt etwas, was wir Männer nie tun können. Und das ist Kinder kriegen. Das ist eine privilegierte Rolle, eine privilegierte Sache, die wirklich nur ihr Frauen könnt. Und allein das sollte uns schon irgendwie vermuten lassen, dass die Rolle, die Berufung der Frau im Allgemeinen etwas damit zu tun hat, mit dieser Mutterrolle. Und ich glaube, die Bibel sagt, die erste Priorität nach deiner Beziehung mit Gott für eine Ehefrau und Mutter ist, ein Homemaker zu sein. Es gibt gar kein gutes deutsches Wort. Das Wort Hausfrau ist eigentlich ein blödes Wort. Ne? Ist ein bisschen abwertend. Ne? Was heißt das, Hausfrau? Du bist weder mit einem Haus verheiratet, noch hat es mit dem Haus wirklich was zu tun. Es geht um Familie. Es geht um ein Zuhause. Vielleicht sollten wir es übersetzen als Zuhausefrau. Homemaker, ich mag das englische Wort. Eine Frau, die ein liebevolles Zuhause für ihren Ehemann, für ihre Kinder bereitet, ein Zufluchtsort, wo der Mann abends nach Hause kommen kann von dem Wahnsinn der Geschäftswelt, in dem Kinder behütet und heil aufwachsen können, zu Jüngern gemacht werden können von Jesus. Mann, das ist eine hohe Berufung, die eigenen Kinder zu Nachfolgern Jesu zu erziehen. Das ist keine geringe Sache. Das ist eine wunderbare, ist eine hohe Berufung. Und das ist nichts Minderwertiges, nichts Monotones, nichts Primitives, wie es heute so oft von den nichtchristlichen Leuten, Philosophien, Weltanschauungen dargestellt wird. Ich habe es nie wirklich verstanden, warum es spannender oder höher oder herausfordernder sein soll, irgendwo Daten in einen Computer einzugeben oder auf die Kinder von anderen Müttern aufzupassen, als daheim die eigenen Kinder zu erziehen. Chesterton, dieser britische Autor, der sehr wortgewandt ist und Dinge auf sehr spitze auf den Punkt bringt, er hat geschrieben, die Frau daheim ist die Königin Elisabeth in einem bestimmten Bereich. Sie kann Entscheidungen treffen über Einkäufe, Tafelrunden, Arbeit und Ferien. Sie ist ein Nahversorger, der Spielsachen, Schuhe, Bettlaken, Kuchen und Bücher bereitstellen muss. Sie ist Aristoteles in einem bestimmten Bereich und darf Moral, Benehmen, Theologie und Hygiene lehren. Und er schreibt, ich kann verstehen, wie die Aufgabe der Frau zu Hause geistlich erschöpfend sein kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es geistlich einengend sein soll. Wie kann es eine tolle Karriere sein, den Kindern von anderen Menschen das Rechnen beizubringen und eine geringe Karriere seinen eigenen Kindern über das Universum zu erzählen? Wie kann es weit sein, für alle derselbe zu sein und eng alles für jemand Bestimmten zu sein? Und er sagt, ich werde die Frau zu Hause für die Größe ihrer Aufgabe bemitleiden, nie für ihre Kleinheit. Ist was Wahres dran. Ist eine wunderbare, herausfordernde, hohe Aufgabe. Es ist eine privilegierte Berufung. Und es verdient unsere Anerkennung. Und wisst ihr was? Die Welt ist blöd und blind und wenn sie das nicht anerkennt. Ich möchte heute Morgen sagen, ihr Mütter, wir ziehen unseren Hut vor euch. Alle Achtung, alle Anerkennung euch. Auch wenn die Welt es nicht sagt, wir ziehen unseren Hut. Ist eine wunderbare, hohe, große Berufung. Ist nichts Geringes. Und ich würde auch sagen, diese Berufung als Homemaker und Mutter ist nicht wirklich ein Halbtagsjob. Oder zumindest, vielleicht kann man es nicht so sehr an Zeit festmachen, aber es ist kein Job, den man mit halbem Herzen erfüllen kann. Ist sehr herausfordernd. Kinder zu Jüngern von Jesus zu machen, wow, ist eine Riesenaufgabe. Und ich würde euch jungen Frauen ermutigen, eine Vision zu entwickeln, Mutter zu sein. Vision zu haben für Kinder. Die Bibel sagt uns, Kinder sind wie Pfeile in unserem Köcher. Die haben noch Auswirkungen im Reich Gottes, Langzeitwirkungen, wenn wir schon lange den Planeten verlassen haben. Ist eine große Sache, junge Menschen zu Nachfolgern Jesu zu erziehen. Ist eine riesige Berufung. Junge schafft daheim. Und ich würde sagen, ihr jungen Frauen, bereitet euch darauf vor. Wir bereiten uns auf so viele Dinge vor. Wir lernen so viel Zeug in unserem Leben. Bereitet euch auf die Mutterrolle vor. Lernt von den älteren Frauen, wie man einen Haushalt managen kann. Wie man Kinder erziehen kann. Wenn es so eine wichtige, so eine hohe Aufgabe ist, dann warum unvorbereitet da reingehen? Lernt kochen von mir aus. Und ich möchte euch ermutigen, mutig zu sein. Und eure tiefsten Impulse, die Gott in euch reingelegt hat, auszuleben. Ist nicht zu verleugnen. Ich möchte sagen, ihr könnt mit Stolz Mutter sein. Ist nichts Minderwertiges, eigene Kinder aufzuziehen und zu Jüngern von Jesus zu machen. Ein heiles Zuhause zu bereiten. Ist nichts Minderwertiges, im Gegenteil. Und ich sehe in unsere Gesellschaft presst Männer, aber vor allem Frauen, in etwas rein, wozu sie nicht geschaffen sind. Und es manipuliert sie wirklich, ihren tiefsten Traum und diese natürlichen, in sie hineingelegenen Impulse zu verlassen. So nach dem Motto, wenn du nicht irgendeiner Karriere nachgehst, in irgendeinem Beruf, dann bist du nichts wert. Aber das ist eine Lüge aus der Hölle direkt. Und es drängt viele Frauen in einen Spagat rein, der sie zerreißt. Das ist was sehr Ungesundes für unsere Frauen, für unsere Familien, für unsere Gesellschaft. Unsere Ministerin sagt, wir brauchen mehr Kinderbetreuungsplätze. Wisst ihr was? Ich sage, wir brauchen nicht mehr Kindergartenplätze, wir brauchen nicht mehr Krippenplätze. Wir brauchen ein gerechteres System, wo den Frauen ermöglicht wird, daheim zu bleiben und ihre eigenen Kinder zu erziehen. Ich finde, es ist nicht einzusehen, dass die Familien, wo die Mutter daheim bleibt, die Kindergartenplätze von denen finanzieren soll, wo Mutter und Vater arbeiten gehen. Warum? Wir brauchen einen Umdenkprozess in unserer Gesellschaft, wo die Mutterrolle wieder geschätzt wird und geehrt wird und hochgeachtet wird. Das ist, was wir brauchen. Wieder Chesterton, ich zitiere ihn. Er sagt, ich zweifle, ob Frauen jemals so gefoltert wurden, wie jetzt von dem absurden modernen Versuch, sie gleichzeitig zu häuslichen Kaiserinnen und konkurrierenden Verkäuferinnen zu machen. Es ist schwer. Es ist schwer, eine Mutterrolle mit geteilter Zeit und Energie wirklich auszufüllen. Und ich würde sagen, seid mutig. Wenn ihr kleine Kinder habt, seid mutig. Macht es zur Priorität. Es ist so wichtig und eure Kids sind es wirklich wert. Und ich glaube, die Bibel lehrt uns das unter anderem hier an dieser Stelle. Dass es eine Priorität für euch ist, als Ehefrau und Mutter daheim zu sein, bei euren Kindern. Und ich glaube, so eine Homemakerin ist kein dummes Mäuerblümchen, die nichts kann, die faul daheim rumhängt und sich irgendwelche Seifenopern reinzieht. Hey, wenn du die Berufung ernst nimmst, dann hast du überhaupt keine Zeit dafür. Und lies mal in den Sprüchen 31 nach über die tüchtige Frau. Ist sehr intelligent. Ist Geschäftsfrau, Handarbeiterin, Sozialarbeiterin, Lehrerin, Pastorin für ihre Kinder. Hat viele Talente, hat viele Berufe oder Berufungen, die sie ausübt. Aber ihr Zentrum, ihre Operationsbasis sozusagen, ist daheim. Und ihr Fokus ist das Wohl ihrer Familie, nicht irgendeine Karriere da draußen irgendwo. Und sie ist nicht daheim, weil sie nichts anderes kann, sondern weil sie Prioritäten setzt. Weil sie erkennt, es ist jetzt ihr Platz in diesem Abschnitt ihres Lebens. Und das ist das Höchste und das ist das Beste. Und ich sage nicht, dass eine Frau nicht arbeiten kann oder arbeiten soll. Aber was ich sage, die Arbeit sollte die Familie unterstützen und nicht wegnehmen davon. Und ich möchte auch Familien ermutigen, vielleicht mal darüber zu sprechen, wenn ihr kleine Kinder habt, ob ihr nicht vielleicht mit einem Einkommen auskommen könnt. Sodass die Mutter daheim bleiben kann, sich vollzeitlich ihren Kindern widmen kann. Vielleicht versuchen, mit einem Auto auszukommen, den Lebensstandard ein bisschen runterzuschrauben, wenn das die Mutter freisetzt, ihrer hohen Berufung mit voller Energie nachgehen zu können. Ich denke, es ist es wert. Ich kann so viel sagen. Du merkst den Unterschied. Hier auf den Camps, egal mit Jugendlichen, mit denen du redest, du merkst den Unterschied, ob die Mama daheim ist und daheim war oder nicht. Man merkt den Unterschied. Ich persönlich habe es als sehr heil erlebt. Meine Mama hat Verkäuferin gelernt, aber sie war daheim, als wir Kinder klein waren. Hat immer samstags gearbeitet. Da war der Papa daheim mit uns und da ist sie rausgegangen, hat einen Tag gearbeitet, um auch mal rauszukommen. Aber solange wir daheim waren, bis wir in die Grundschule gekommen sind, war sie immer daheim. Und dann hat sie halbtags, vormittags geschafft und war wieder mittags daheim, wo wir heimgekommen sind. Und dann eine höhere Schule, dann hat sie das ausgebaut. Aber ich habe das als sehr heil, als sehr gut erlebt. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar für meine Mama. Und ich denke, ich möchte euch Mütter einfach ermutigen, heute Morgen. Weil ihr kriegt nicht viel Ermutigung in unserer Gesellschaft. Ihr seid tolle Frauen. Und was ihr tut, ist Gold wert. Wir sind so dankbar für euch. Ist mir auch bewusst, dass wir in einer gefallenen Welt leben. In einer Welt, die weniger, viel weniger als ideal ist. Und ist mir bewusst, dass viele Frauen arbeiten müssen. Einfach um ihre Familie zu ernähren, ihre Kinder zu ernähren, weil sie alleinerziehend sind. Und ich möchte, dass ihr versteht, wenn wir hier über das Gottesideal sprechen, dass wir es nicht tun, dass ihr verdammt fühlt oder irgendwo euch jetzt minderwertig fühlt. Nee, wir haben Respekt, wir haben Hochachtung vor euch. Und wir wollen euch helfen. Wir können uns überlegen als Gemeinde, wie wir wirklich alleinerziehenden Müttern helfen können. Weil alleinerziehende Mutter zu sein, ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Aber Gott ist mit uns, Gott ist mit euch, wir können mit seiner Gnade rechnen. Aber bitte, bitte versteht, dass ich das nicht kleinreden will, wenn jemand in so einer Situation ist. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ist mir auch bewusst, dass diese Stelle hier vor allem zu Ehefrauen und Müttern spricht. Und nicht alle Frauen sind dazu berufen. Die Bibel ist ganz klar, dass manche Frauen zur Ehelosigkeit berufen sind. Und es gibt ein Leben, bevor man Mutter ist und Ehefrau. Und da gibt es auch andere Berufungen, die genauso wichtig sind, genauso wertvoll. Und ich möchte auch nicht, dass ihr euch minderwertig fühlt, weil ich hier die Wichtigkeit der Mutterrolle betone.
heute Morgen. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Aber ich denke, es wird nicht genug gemacht. Es wird im Gegenteil gering geschätzt. Und deswegen möchte ich es nochmal sagen. Ihr Mütter, wir ziehen unseren Hut vor euch heute Morgen. Ihr habt eine hohe Berufung. Ihr macht einen wichtigen Beitrag für das Heil unserer Familien und für die Gesundheit unserer Gesellschaft und unserer Kinder. Zum Abschluss müssen wir noch kurz über die Anweisungen an die jungen Männer sprechen. Und es geht schnell. Wir haben einen Vers hier im Vers 6. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Na hey, was geht denn hier ab jetzt? Warum sagt Gott den jungen Männern nur so wenig? Vielleicht, weil wir so dumm sind. Weil wir uns nicht mehr merken können. Ich weiß, ich bin so ein Single-Tasking-Typ. Eine Sache, eins nach dem anderen. Zu viele Dinge gleichzeitig überfordern mich. Wenn ich Auto fahre und mich unterhalte mit jemandem, dann verpasse ich die Ausfahrt. So bin ich gestrickt. Wir Männer sind geistlich ein bisschen beschränkt. Deswegen eine Sache. Seid besonnen. Aber wenn wir nachdenken, würde das eigentlich das meiste regeln, wenn wir nur besonnen wären. Wenn wir Männer nur durchdacht und umsichtig und verantwortungsvoll handeln würden. Und wenn wir mit einer geistlichen, mit einer ewigen Perspektive leben würden. Oder das wird schon das meiste erledigen. Wenn die Welt den Frauen eingeredet hat, dass sie versuchen sollen, unabhängig zu werden von ihren Männern und wie ihre Männer zu werden und ihre Rolle als Homemaker und Mutter zu verlassen und mit den Männern zu konkurrieren in der Geschäftswelt und ihnen diese Doppelbelastung und die ganze Verantwortung aufgezwungen hat, dann hat die Welt die Männer entlastet und befreit, verantwortungslos zu leben. Ohne Hingabe, ohne Bindung, selbstsüchtig zu sein, faul zu sein. Für Selbstverwirklichung, für Spaß, für Partyleben zu leben, während die Frauen sich dann daheim um die unehelichen Kinder kümmern. Alleine. Und viele gerade junge Männer leben eher wie große Kids als wie reife geistliche Leiter. Irgendjemand hat mal gesagt, na, dieser Spruch, Männer werden nicht erwachsen, nur die Spielzeuge werden teurer. Ist ein bisschen was Wahres dran, ne? Und so, wenn wir jungen Männer einfach nur aufhören würden, rumzuspielen und nur besonnen leben würden. Einfach besonnen leben. Nicht zu saufen, nicht unsere Sinne sonst irgendwie zu benebeln. Mehr als die nächste Party oder die nächste Frau im Hinterkopf. Nicht mit Versuchungen, nicht mit Sünde rumspielen, sondern einen klaren Kopf bewahren und für Jesus Christus und sein Reich ausgerichtet zu leben mit einer ewigen Perspektive und mit einer biblischen Einstellung, dass wir andere höher achten als uns selbst und dass wir unsere Frauen lieben wie Christus die Gemeinde und dass wir uns Gott jeden Tag als sein Werkzeug zur Verfügung stellen, dass wir bereit sind, Verantwortung und Leidenschaft zu übernehmen. Mit dieser Ausrichtung eben Gutes zu tun, hey, dann hätte man schon sehr viel gewonnen. Ich finde es interessant, manche Übersetzungen ziehen das in allem, was hier in meiner Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung im nächsten Vers steht, nach vor und sagt, die jungen Männer sollen besonnen sein in allem. Also es ist sehr allumfassend. Gott sagt den jungen Männern, wenig, aber es ist knackig. Es umfasst eigentlich sehr viel. Zuletzt, zum Abschluss, noch ein Wort an Titus als jungen Mann. Paulus schreibt ihm in der Lehre, Vers 7, Beweise Unverdorbenheit. Also die Lehre soll unverdorben sein, soll Gottes Wort klar predigen, unverfälscht lehren, so wie es in der Bibel steht. Nicht irgendwie herumdoktern, es irgendwie weginterpretieren, was uns nicht gefällt. Unverdorbenheit, würdigen Ernst, also mit würdigen Ernst lehren, nicht irgendein Kasperl sein, den keiner ernst nehmen kann. Und als ich vor 16, 17 Jahren begonnen habe, die Bibel zu lernen, ab und zu predigen, habe ich immer versucht, lustig zu sein. Vielleicht aus Unsicherheit heraus, als junger Bibellehrer. Und ich habe manchmal Predigten um einen guten Witz aufgebaut. Aber irgendwann hat Gott mich dann überführt. Hat gesagt, hey, du lenkst die Aufmerksamkeit auf dich. Nicht auf Gottes Wort. Wer kriegt die Ehre hier? Und unsere Aufgabe als Bibellehrer ist, nicht in erster Linie zu unterhalten, sondern Gottes Wahrheit zu kommunizieren. Und ich mag immer noch lustige und komische Geschichten und ich denke, es ist absolut okay, im Gottesdienst zu lachen. Und wir machen es auch gerne. Aber ich versuche heute, Witze und Geschichten nur zu verwenden, wenn es den Text oder die Predigt unterstützt. Und illustriert, nicht einfach irgendwie aus Selbstzweck. Es geht um Gottes Wort, nicht um Unterhaltung, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Also wir sollen so heilig leben und reden, dass wir ein gutes Zeugnis für Jesus sind, dass selbst die, die uns nicht wohlgesinnt sind, keinen Angriffspunkt haben. Darum geht es in unserem Leben. Es geht um Gott, nicht um uns. Es geht, ihn zu verwirklichen und sein Reich zu bauen in dieser Welt. Und es geht darum, dass wir Familien bauen, die heil sind und stark sind, wo Kinder heranwachsen können, die starke Nachfolger Jesu werden. Das ist eine der höchsten Berufungen und eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben in dieser Welt. Für mich eine der höchsten Berufungen. Denn Leute, die Gemeinde Gottes ist immer eine Generation vom Aussterben entfernt. Und wenn wir es nicht weitergeben, wenn unsere Kids verloren gehen oder Lulu-Wischi-Waschi-Christen sind, hey, was ist alles andere wert, was wir sonst noch irgendwie erreichen in unserer Karriere, in unserem Leben. Das ist echt eine Priorität, das ist echt wichtig. Vater, wir danken dir für dein Wort. Auch wenn es immer angenehm ist zu predigen und vielleicht nicht immer das ist, was wir gerne hören wollen, wenn es oft so gegen den Mainstream unserer Welt ist. Aber Gott, wir wollen dein Wort hören. Und uns ist bewusst, wir können aus eigener Kraft nach deinem Wort leben. Und so bitte ich um deinen Geist, Herr. Ich bitte um deine Zurüstung. Ich bete besonders für alle Eltern heute Morgen. Für alle Mütter. Vater, rüst sie zu. Gib ihnen Weisheit. Gib ihnen Geduld. Gib ihnen alles, was sie brauchen, Herr. Geistliche Einsicht in die Herzen ihrer Kinder. Ich bete auch für die Väter, Herr. Gib ihnen Weisheit, die Familien heil zu leiten. Ich bete für unsere Kinder, dass sie dich kennenlernen, Jesus, im frühen Alter. Und dass sie aufwachsen und wirklich starke Nachfolger von dir werden. Ich bitte dich für uns alle, dass wir Vorbilder sind für sie. Jesus, dass wir jeden Tag dir hinlegen und jeden Tag mit Leidenschaft und mit Überzeugung für dich leben, Jesus. Dass wir unser Bestes geben. Vater, ich möchte auch für alle Kinder beten, die auf Abwege geraten sind. Und oft liegt es nicht in unserer Hand als Eltern. Wir können unser Bestes geben und trotzdem Kids treffen Entscheidungen. Und Vater, ich möchte für all diejenigen beten in unserer Gemeinde oder Kinder von Menschen hier in unserer Gemeinde, die einfach auf Abwege geraten sind, die dir den Rücken gekehrt haben, die für die Welt leben, für das, was sie kaputt macht, Herr. So schwer dazu zu sehen. Ich bete für alle diese Eltern, Herr, dass du sie ermutigst und stärkst und tröstest, wie nur du sie kannst. Und wir beten für diese Jugendlichen und Kinder, Jesus, dass du ihnen nachgehst und dass du sie überführst, Herr, dass du ihre Herzen berührst, dass du sie zurückziehst und zurückbringst in Gemeinschaft mit dir und zurückbringst auf den heilen, auf den guten Weg. Jesus, wir sind so verloren ohne dich. Wir wollen dir unsere Leben hinhalten und beten, Gott, dass du uns füllst und dass du uns zurüstest und stärkst, Herr, wo immer du uns hingestellt hast, für die Aufgabe, die du uns jetzt gegeben hast, hier und jetzt, wo wir gerade stehen in unserem Leben. Füll uns mit deinem Geist, Herr. Begleite uns, Herr, leite uns, gib uns Weisheit, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.